Ich glaube, die meisten Shiros würden ihr System, was sie selbst gebaut haben, nicht durchlaufen.
Bewusst oder unbewusst spiegelt die PVA das wieder, was du in deiner Praxis vermittelst.
Dass Patienten mit einer komplett falschen Erwartungshaltung kommen.
Was kann ich selber in der Praxis tun? Wäre also herauszufinden, überhaupt führe erstmal eine Statistik. Hi Philipp.
So, lass uns heute mal über ein Thema sprechen, was sich ganz viele bestehende Praxen ab einem gewissen Punkt immer fragen, was geht da noch? Wie geht's weiter?
Ja.
Das ganze Thema Praxiswachstum, Praxisskalierung, was sind die Stellschrauben, an denen ich vielleicht drehen kann, um noch erfolgreicher zu werden? Und noch erfolgreicher zu werden im Sinne von vielleicht meine Zeit zu reduzieren, meine Stunden, vielleicht aber auch mehr Geld zu verdienen, die Praxis unabhängiger zu machen. Also lass dieses ganze Thema heute mal so ein bisschen aus einer Umsicht, glaube ich, beleuchten. Ich glaube, das ist für sehr viele sehr, sehr spannend.
Also an welchen Schräubchen kann ich drehen?
An welchen Schräubchen kann ich drehen?
Und um mein Auto zu tunen.
Genau,
sozusagen.
Um das Auto zu tunen. Und ich habe mich da richtig gefreut drauf, weil du hast den Background und wir haben jetzt, wie wir den Podcast bei Practice Insights gemacht haben, so bei unserem Podcast, haben wir drüber geredet und du hast gesagt, du hast alles ausprobiert. Du warst immer derjenige, der dann gesagt hat, ich probiere das, ich mache das, jetzt mache ich das.
Ja.
Und das finde ich so spannend mit dem Background, deswegen hau mal raus.
Ja, okay. Also ich würde sagen, es geht ja immer darum, mit Kleinigkeiten einen großen Effekt zu erzielen, sozusagen möglichst. Also ne, du kannst ja natürlich die große Trommel rühren, sag ich mal, kannst eine riesen Werbekampagne machen, dann kannst du natürlich immer für mehr Umsatz sorgen, sozusagen. Aber dann hast du halt auch Geld und Energie ausgegeben.
Ja.
Ne, so. Darum finde ich immer Sachen inzwischen schön, was kann ich intern verändern, sozusagen, um etwas zu verbessern.
Ja.
Und verbessern heißt für mich da Kundenbindung zum Beispiel. Weil anstatt jetzt durch äußeres Marketing immer mehr Menschen in die Praxis reinzuholen, könnte ich ja mal analysieren, warum gehen sie?
Ja.
Warum bleiben sie nicht? Weil normalerweise hast du ja jede Woche neue Patienten. Das heißt, die Praxis müsste ja eigentlich kontinuierlich wachsen, wenn die Leute denn bleiben. Wenn du aber konstant immer dieselbe Anzahl von Patienten hast, dann gehen genauso viele wie kommen. Das heißt, die Ausgangstür ist genauso groß wie die Eingangstür. Das heißt, die Frage ist, wie kann ich Kunden dafür begeistern, zu bleiben? Warum bleiben sie, beziehungsweise warum bleiben sie nicht? Ich habe mal tatsächlich ein Seminar in Amerika gemacht. Da hat ein Nicht-Chiropraktiker, der ist ein großer Fan für Chiropraktiker ist, ein Businessmensch, der hat mal Umfragen in mehreren Praxen, mehreren hundert Praxen gemacht und hat Patienten befragt. Ne, so. Und hat die gefragt, warum sie Praxen verlassen haben. Weißt du, was die Top 3 waren?
Nee.
Parkplatz.
Ja, geil.
Verspätung.
Aha.
Geruch.
Mega.
Also dachte ich so, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Also Verspätung verstehe ich noch.
Ja.
Also ich selber neige dazu, sozusagen Verspätung zu produzieren, weil ich immer einen Tick mehr gebe als nötig.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht fertig.
Aha.
Also ich kann etwas nicht beenden, wenn ich nicht das Gefühl habe, es ist fertig.
Aha.
Ne, so. Dann muss ich noch ein, zwei Minuten länger machen, bis ich das Gefühl habe, so jetzt ist es rund.
Passt, ja.
Ne, so. Und ich bin auch manchmal zwei Minuten vor der Zeit fertig, dann kann ich auch loslassen. Aber wenn ich nicht fertig bin, kann ich nicht loslassen.
Verstehe.
Also ich bin jetzt nicht jemand, der wie ein Uhrwerk sozusagen alle sozusagen fertig ist.
Ja.
Ne, so. Also von daher ist Zeit für mich in der Praxis nicht das Wichtigste. Und ich finde, 5, 10, maximal 15 Minuten Wartezeit finde ich auch okay. Es ist immer schöner ohne.
Ja.
Aber wenn ich mich entscheiden muss, Qualität oder Wartezeit, dann bin ich für Qualität.
Ja, definitiv.
So. Und in der Regel pöbeln die Leute auch nur vorne am Tresen, nicht bei mir.
Ja, das ist
auch der Klassiker.
Ja,
ne? So,
ja.
Ne? So. Also von daher habe ich immer keinen Leidensdruck mit Wartezeit. Ich weiß nur, dass Patienten genervt sind davon. Und Ich hatte auch schon mal eine halbe Stunde und länger und dann pöbeln sie auch zurecht.
Ja, also da war ich auch sauer.
Ja, also da habe ich auch selber keine Lust, so lange zu warten.
Ja, genau.
Also, ne, so, das weiß ich auch.
Ja.
Ne, so, ich kann mich beim Zahnarzt auch mal hinsetzen und auch mal eine Zeitschrift nehmen und mal ein bisschen blättern, aber irgendwann sagt meine innere Uhr auch so, jetzt.
Ja. Jetzt ist aber mal langsam Zeit. Ja,
genau. Ne, so. Und von daher also versuche ich schon, auch daran zu arbeiten. Mhm. Meine Mitarbeiter sind witzigerweise beide besser als ich, was das angeht. aber also ne, ich muss mich schon immer sehr fokussieren, um nicht zu viel Verspätung zu produzieren. Mhm. Also das ist eine meiner Schwachstellen. Aber also von daher, also Verspätung, Geruch, Parkplatz.
Mhm.
Das sind Sachen, an die man relativ einfach was ändern kann, sozusagen. Ne, so. Das eine hat mit einem selbst zu tun und dann ansonsten, ich habe tatsächlich mit Geruch auch in 20 Jahren viel ausprobiert.
Mhm.
Ich persönlich finde diese ganzen Stäbchen gruselig.
Okay.
Weil es eigentlich immer ein Gegenanstinken ist.
Ah.
Und du mischst dann sozusagen die Praxisgerüche mit einem anderen Geruch.
Mhm.
Weil du hast natürlich Schweiß, du hast Knoblauch, du hast, was der Geier, was Patienten alles so reinbringen.
Ja.
Du kannst natürlich immer versuchen, auch zu lüften.
Ja.
Aber gerade im Winter ist es dann häufig draußen arschkalt. Im Sommer ist es eher, dass du die Wärme reinholst. Also so, du kannst eigentlich nicht so gut immer so optimal lüften. Meine beste Erfahrung ist tatsächlich mit diesen ätherischen Ölen, wo ich das Gefühl habe, die machen nicht so eine unangenehme Mischung, sozusagen.
Sondern das neutralisiert eher so ein bisschen, ne?
Ja. Das ist also tatsächlich so das Erste, wo ich das Gefühl habe, damit kann ich leben, das finde ich gut. Ansonsten war es immer so, aber Geruch und Parkplatz, ja klar, finde eine Lösung. Also ne, so entweder du hast ein Parkhaus in der Nähe oder du vergibst Gutscheine oder du schreibst auf deiner Homepage, wo man parken kann. Keine Ahnung, finde eine Lösung.
Oder für die ganz Kreativen unter euch, die jetzt sagen, ich wohne mitten in der Innenstadt, ein Parkplatz ist unmöglich, das geht nicht. Verknüpft doch einfach eure Kommunikation mit einer schlauen Begründung, wieso es wichtig ist, jetzt einfach noch 5 Minuten zu laufen.
Mhm.
Lasst euch doch was einfallen, Leute.
Ja.
Es ist nicht so schwer.
Nee, genau. Also, ne, so. Also wir schicken unsere immer noch mal in den Wald, bevor sie sich wieder ins Auto setzen. Nee, also so von daher.
Genau.
Also, kannst du auch zu deinem Auto zurücklaufen.
Ja.
Ne, so. Mach deine 10.000 Schritte voll.
Fertig. Ja, genau.
nee, also das wären so drei Sachen, die mir ad hoc einfallen.
Ja. Ich finde den Punkt, den du angesprochen, ich finde es sehr, sehr gut. Also, um da auch, glaube ich, den Background nochmal so ein bisschen mit reinzubringen für alle, die mich nicht über den Campus-Podcast kennen, sondern vielleicht über andere Schienen. Wir haben ja eine Marketingagentur und sitzen ja eigentlich an der Quelle vom Thema Neupatienten und man würde jetzt denken, wir sind Verfechter da davon und ich würde mich jetzt mit dir das Streiten anfangen, aber komplett das Gegenteil eigentlich, weil für mich die wichtigste Zahl am Ende in einer Praxis ist der Customer Lifetime Value. Also wie lang oder wie viel Geld gibt ein Patient sein ganzes Leben bei euch in der Praxis am Ende aus?
Mhm.
Und wenn ich am Ende diesen Wert erhöhe, komme ich genau daraus, was du angesprochen hast. Ich muss weniger ausgeben für Marketing, weil Marketing ist immer Kosten. Marketing kostet mir immer Geld und ich kriege immer ein Ergebnis raus.
Ja.
Und wenn ich diese Kosten so gering wie möglich langfristig halten kann, dann habe ich den größten Win, weil ich habe zufriedene Patienten, ich habe eine gute Patientenbindung und ich muss mir nicht jedes Mal irgendwas Neues aus den Fingern ziehen, wenn es ums Marketing geht, sondern ich kann meinen Patienten, die ewig schon bei mir sind, was Gutes tun. Und das finde ich eigentlich den größten Win. Deswegen auch im Marketing ist immer wichtig, auf die richtigen Zahlen, auf die richtigen KPIs zu schauen. Ja. Und Customer Lifetime Value ist da ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wert.
Ja, genau. Also von daher würde ich auch immer gucken, ne, so genau, wie, also diese PVA sozusagen ist ja immer interessant, wie viele Patienten kommen zu mir im Verhältnis zu wie vielen Neupatienten.
Mhm.
Ne, so. Das heißt, also wie lange bleibt ein Durchschnittspatient bei mir? Kommt der 10-mal oder 20-mal oder 30-mal oder 50-mal?
Ja.
Also richtig gute Praxen schaffen sogar dreistellige Zahlen.
Ja.
Ne, so. Also auch ich habe Patienten, die bestimmt schon ein paar hundert, wenn nicht sogar 1.000-mal gekommen sind.
Mhm.
Aber das sind natürlich nicht das Gros.
Ja.
Würdest du
sagen, dass das eine Systemfrage ist? Also was ich am Ende für ein Praxismodell habe?
Ja.
Da würde ich nochmal nämlich gern drauf eingehen, weil ich bin da derselben Meinung, aber erzähl mal.
Also letztendlich hat das ja sehr viel mit der Kommunikation zu tun und mit der Praxisausrichtung. Also bewusst oder unbewusst spiegelt die PVA das wieder, was du in deiner Praxis vermittelst.
Ja, super.
Und ob du mit deinen Prozessen kongruent bist mit dem, was du sagst.
Mhm.
Also ganz häufig wird ja auch etwas kommuniziert, aber das, was du tust, führt zu einem anderen Ergebnis.
Ja.
Ne, so. Das heißt also, du musst halt auch nicht Wasser predigen und Wein trinken oder wie auch immer du das nennen willst, ne, sondern du musst letztendlich dann auch immer gucken, stimmen die Prozesse zu dem, was ich gerne hätte.
Ja, passt der Behandlungsplan oder das, was ich gerne mit meinem Patienten angehen möchte, auch am Ende zu dem, wie ich es rüberbringe und kommuniziere. Ich finde, es ist ein ganz guter. Kannst du da ein Beispiel bringen? Gibt es da irgendwie Zahlen, wo du sagst, boah, das ist so ein
Schritt? Ja, du brauchst ja im Prinzip nur anzugucken, wann verlassen mich meine Patienten.
Ja.
Also ne, so, wenn ich, was ich, eine PVA von unter 10 habe, dann bist du eine reine Akutpraxis.
Ja, weil dann die Leute nur kommen und sagen, aua, aua, aua.
Genau, die kommen so lange, wie es wehtut und dann sind sie weg.
Ja.
So. Wenn du jetzt eine PVA von 20 oder 30 hast, sag ich mal, dann kommen sie ja zumindest noch über das, dass der Schmerz weg ist, noch eine Zeit lang hin danach. Das heißt, also die kommen, was ich, 3 Monate, 6 Monate, ne, so. Also da hast du schon einen ganz guten Job gemacht, sozusagen. Das heißt, du musst dir Gedanken machen, was muss ich denn als nächstes tun, um die jetzt noch länger zu halten? Mhm. Was fehlt denen denn sozusagen als nächstes? Das heißt, die sind vielleicht in der roten Phase, bleiben noch in der gelben Phase, aber kommen nicht in die grüne Phase. Die holen sich die Belohnung am Ende nicht ab. Weißt du, so haben sie die Lust verloren, fehlt ihnen ein Ziel, fehlt ihnen was Konkretes, musst du sie, ne, so, oder haben sie das Gefühl, sie kriegen eigentlich inzwischen immer weniger fürs gleiche Geld,
weil am Anfang weil der Effekt runtergeht.
Ja, ne, weil auch die Behandlung ja am Anfang ganz intensiv war, weil sie ja Schmerzen hatten.
Ja.
Inzwischen musst du viel weniger machen,
ja,
sozusagen, weil viel weniger zu tun ist, aber du kriegst immer noch das gleiche Geld.
Ja.
Also ne, so am Anfang bist du, was ich, 10 Minuten behandelt worden für 50 Euro, jetzt nur noch 5.
Ja.
Ne, so, also ein Patient muss das ja verstehen können und er muss irgendwie auch einen Wert, einen Value für seinen Invest kriegen sozusagen. Und deswegen musst du dann, glaube ich, manchmal vielleicht sogar eher etwas anderes bieten als nur die Justierung. Vielleicht ist es am Anfang 100% Justierung, irgendwann ist es nur noch 50% Justierung und, keine Ahnung, Beratung, Coaching in Richtung Gesundheit, dass du, ne, überlegst, was könntest du denn als nächstes tun, um noch gesünder zu werden?
Ja.
Also ist es Bewegung, ist es Ernährung, ist es keine Ahnung was. Ja. Ne? Also so, vielleicht entwickelst du einen Gesundheitsentwicklungsprogramm, was ich. Du machst dich schlau über Nahrungsergänzung oder du holst dir jemanden ins Netzwerk, der das macht.
Ja.
Du hast irgendjemanden, der sich, was die Ernährungsberatung macht. Du hast einen Personal Trainer, keine Ahnung, ein Fitnessstudio. Ja. Also ne, so bau irgendwas um dich herum auf, sozusagen, was dem Patienten, der länger bei dir bleiben möchte, einen
das
zusätzlichen
nächste Ziel,
Wert,
ja, den nächsten Wert,
den nächsten Wert schafft sozusagen, ne, so wo du sagst, ey, in Kombination mit Personal Training und Nahrungsergänzung ist Chiropraktik mega, ne, so, und jetzt wo du nicht mehr so oft kommen musst, ne, so verbinden wir das jetzt oder keine Ahnung, also von daher schaff irgendwie einen Mehrwert außer Justierung, die immer weniger wird, ne, so, weil ansonsten führt das ganz zwangsläufig dazu, dass der Patient nicht mehr kommt. Also, weil er kriegt immer weniger fürs Geld und auch der Leidensdruck, der ihn eigentlich zu dir gebracht hat, ist nicht mehr da. Ne, so. Also es muss ja irgendeinen Mehrwert für ihn geben, sozusagen. Also das ist, glaube ich, so dann der nächste Punkt, wo Patienten abhauen.
Ja.
Das wäre dann in der gelben Phase. Also in der grünen, wenn sie in der grünen angekommen sind, bleiben sie entweder wirklich für immer oder für sehr lange, sag ich mal. Es sei denn, sie überholen dich irgendwann.
Guter Punkt.
Also, ne, so habe ich eben mit wirklich richtig guten Leistungssportlern erlebt oder mit wirklich High-End-Managern sozusagen, die dann irgendwann den nächsten Coach, den nächsten Behandler auf der höheren Ebene suchen.
Ja.
Die sagen, okay, ey, du warst jetzt für die letzten 2-3 Jahre warst du mega,
top,
hast mir super geholfen, jetzt brauche ich was anderes. Ne, so. Und das ist auch okay. Dann finde ich, den kann man auch gut gehen lassen.
Ja.
Weil keiner ist perfekt, keiner kann alles und keiner, ne, so, ich bin jetzt kein super Sportchiropraktiker oder kein super, sondern ne, so, ich kann Leute wirklich irgendwo hinbringen, aber ich bin nicht High-End, sozusagen, sondern ich bin eher Mainstream. Ich bin für den Normalsterblichen, sozusagen.
Ja.
Ne, so. Und von daher, da kann ich dann auch gut loslassen. Ne, so, aber ich habe also inzwischen, ich nehme jetzt schon seit Jahren keine Neupatienten mehr auf. Ich habe eigentlich nur noch Leute, die sozusagen regelmäßig zu mir kommen. Und ich habe echt so eine Crew, die kommt jede Woche, seit Jahren. Einfach nur, weil sie sich das zur Routine gemacht haben.
Ja.
Dann habe ich welche, die kommen, was weiß ich, alle 14 Tage, alle 4 Wochen, alle 3 Monate. Also ne, die haben ihren Rhythmus gefunden.
Die unterschiedlichsten Abstände, die unterschiedlichsten Phasen.
Aber das sind eigentlich alles Dauergäste, sozusagen. Ne? So, das heißt also, die haben das in ihren Lifestyle integriert.
Ja.
Und das ist also so, von daher, so sieht mein Alltag aus, zumindest in Rosengarten.
Ja.
in Köln darf ich noch neue Patienten aufnehmen, weil das mache ich eigentlich sehr gerne.
Ja.
Das macht auch Spaß,
ja.
Weil ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen und neue, ja, Herausforderungen, neue Rätsel, neue, also, ja, ne, so, man ist ja immer so ein bisschen Sherlock,
ja,
und will dann ja auch irgendwie gucken, woran liegt's, dass der nicht gesünder wird oder, ja, ne, so. Aber sag mal, um jetzt bei den Schräubchen zu bleiben, was kann, ja, ich selber in der Praxis tun? Wäre also herauszufinden, überhaupt führe erstmal eine Statistik.
Mhm, ganz wichtig.
Lerne deine eigene Praxis kennen.
Ja.
Wie viele Patienten hast du?
Die meisten machen das so auf Bauchgefühlbasis. Mhm. Also ohne, dass ich jetzt ein Bauchgefühl schlecht reden will, aber, ja, im Business, emotionale Entscheidungen sind halt irgendwie die schlechtesten Entscheidungen, die ich treffen kann.
Ja.
Wenn ich meine Praxis aufgrund vom Bauchgefühl entscheide, mhm, oder Entscheidungen aufgrund meines Bauchgefühls, jedenfalls wenn es um Daten und Zahlen und Fakten geht,
mhm,
oh, da, nee, läuft es mir eiskalt den Rücken runter.
Ja, ja,
ja, ja.
Und das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Die kannst du zur Not auch alleine oder mit der Excel-Tabelle machen.
Ja.
Also das ist jetzt nicht, ne, so hohe Mathematik sozusagen, ja, sondern du musst wissen, wie viel Justierung machst du in der Woche, wie, ja, viel Neupatienten hast du in der Woche.
Ja.
Und das führst du einfach mal über ein paar Monate, dass du auch wirklich mal eine statistische Größe zusammen erfassen kannst, ja, sag ich mal, weil von Woche zu Woche schwankt das natürlich.
Ja.
Aber im Jahresschnitt, sag ich mal, hat das eine Aussage.
Ja.
Ne, also je größer der Zeitraum, desto aussagekräftiger.
Ja.
So, und ich sag mal, dann kannst du deine PVA ermitteln,
mhm,
und dann weißt du, in welcher Phase verlassen mich meine Patienten,
mhm,
an welcher Phase muss ich arbeiten.
Mhm.
So, und bei uns ist das also ganz häufig in dieser gelben Phase gewesen.
Mhm.
Also wir waren eigentlich nie wirklich eine Akutpraxis, mhm, also das, wo die Leute nur 4-mal gekommen sind und dann wieder weggeblieben, ja, sind, sondern wir haben sie immer eher in der gelben verloren.
Mhm.
Das heißt also, sie haben uns über die Schmerzphase hinaus vertraut.
Lass uns da mal bleiben. Wie, mhm, komme ich, ich schaue mir das jetzt an, ich habe mir das ausgerechnet und ich verliere ganz viele Patienten nach dem 6., 7., 8. Termin. Also sprich, mein PVA überschreitet nicht die 10.
Nicht die 10, ja.
An was liegt's?
Also dann würde ich mal mit einer Zwischenuntersuchung anfangen.
Mhm.
Also du hast eine Eingangsuntersuchung,
mhm,
und dann machst du halt nach 5, nach 6, nach 8, nach 10, je nachdem, wann deine Patienten abhauen.
Ja.
Bevor sie abhauen, musst du eine Zwischenuntersuchung machen.
Mhm.
Weil wenn sie nur 6-mal kommen und du machst es nach dem 10. Mal, dann
macht es keinen Sinn.
Macht's ja keiner.
Ja.
Ja. Ne, so. Also von daher musst du es vorher machen.
Mhm.
Und du musst ihnen sozusagen zeigen, dass sie Fortschritte gemacht haben, mhm, weil sie wollen ja was gewinnen.
Ja.
Also abgesehen davon, dass es nicht mehr wehtut oder weniger, ja, wehtut, geht es ja um Performance, mhm, sozusagen. Und du willst sie gerade für die Zukunft darauf vorbereiten, dass Schmerz nicht mehr die Motivation ist.
Ja.
Sondern was motiviert dich denn, besser werden zu wollen, wenn es nicht mehr wehtut? So, und das muss sein, ich möchte, dass mein Körper gesund ist, dass er besser funktioniert, dass ich leistungsfähiger bin. Ne, so. Und dann musst du halt ihn entweder fragen, was nervt ihn denn an sich?
Mhm.
Ja, ich bin immer müde und schlapp, oder, mhm, meine Haut,
ja,
oder meine Kopfschmerzen, oder, ne, so. Mhm. Also Symptome können das sein.
Ja.
Ja, mangelnde Leistungsfähigkeit kann es sein, sag ich mal, ne, so. Aber auf jeden Fall irgendetwas, was der Patient, ne? Und dann kannst du objektive Sachen,
mhm,
du kannst mangelnde Balance,
mhm,
ne, so, also Sachen, die du messen kannst, mhm, sag ich mal, wo du sagen kannst, das ist potenziell gefährlich, weil es das Verletzungsrisiko erhöht,
ja,
das Risiko für die und die Krankheiten,
ja,
erhöht, ne, so, also du kannst ihm also objektive Sachen nachweisen,
ja,
wo er sieht sozusagen, dass es nicht funktioniert.
Ja.
Und ansonsten eben über Sachen, die er selber benennt,
mhm,
sozusagen. Ne, so. Und wir fragen eigentlich immer ein Behandlungsziel ab.
Mhm. Ich finde es auch unglaublich wichtig.
Ja.
Weil sonst weißt du überhaupt nicht, in welche Richtung du läufst.
Nee, genau. Also du willst ja auch wissen, was will der eigentlich kurz-, mittel- und langfristig erreichen.
Ja. Ja.
Ne, so. Will ich einfach nur, ich will beschwerdefrei sein?
Ja.
Oder
habe ich ein gutes kurzfristiges, also ich würde sagen, ja, beschwerdefrei, kurzfristiges Ziel,
genau,
check.
Genau.
Wenn jemand mit Beschwerden kommt. Genau. Was wäre ein mittelfristiges Ziel?
Ich will wieder meinen Enkel hochheben, ich will wieder Tennis spielen, ich will, ja, wieder, ne, so, irgendwie sowas.
Ja.
Ne, so. Und langfristig ist halt, keine Ahnung, ich will meine Rente erleben oder,
ja,
ne, also dass man wirklich über Jahre,
ja,
dann sozusagen nochmal ein Ziel formuliert. Aber,
ja,
ne, so, also wir haben zum Beispiel bei unseren Health Talks immer, sind Sie in 5 Jahren gesünder als heute?
Mhm.
Sind Sie heute gesünder als vor 5 Jahren?
Mhm.
Ne, also so, weil grundsätzlich haben die Leute immer das Bild, Gesundheit geht nur so stetig bergab.
Das ist auch so ein Mythos in der Gesellschaft.
Ne, so.
Jeder denkt so, ab einem gewissen Alter ist es normal, Schmerzen zu haben. Es ist,
genau,
normal, schlecht auszusehen.
Ja,
es ist normal, alt zu werden.
Genau. Ja. Ne, so. Also von daher, ich glaube auch, das ist auch das, was ich den Patienten immer sage. Wenn du alles das falsch machst, was die anderen auch falsch machen, dann wirst du auch die gleichen Beschwerden kriegen wie alle anderen.
Hast du das gleiche Outcome. Wenn du, ja, das machst, was alle machen, kriegst, ja, du das, was alle bekommen.
Ne, so. Also mach irgendwas anders.
Ja.
Ne, so. Und es ist nicht so schwierig, weil es ist eigentlich alles bekannt. Ja. Die Wissenschaft weiß, was wir heutzutage tun müssen.
Ja.
Sie weiß auch, was wir falsch machen.
Ja.
Also, ne, so, das ist kein Hexenwerk.
Ja.
Das ist auf Seite 1 bei Google zu finden.
Ja.
Ne, so, das ist also von daher, aber jetzt, um bei der Praxis zu bleiben, definiere Ziele und zeige Fortschritte.
Mhm.
Also, weil ein zu weit entferntes Ziel motiviert nicht.
Mhm.
Ne,
weil es unerreichbar scheint.
Ja, weil es unerreichbar scheint und du merkst nicht, ob du vorankommst oder nicht. Also von daher brauchst du kleine Ziele auf dem Weg und du musst sehen, dass du was erreichst.
Mhm.
Man darf auch mal was feiern.
Mhm.
Ne, so,
was feiert ihr zum Beispiel in der Praxis? Gibt's da was?
Ja, also wir feiern immer, wenn sie einen Punkt mehr kriegen, sozusagen bei diesen unseren drei Haltungspunkten.
Okay, gut.
Ne, so, ja. Weil dann dürfen sie auch einmal seltener kommen.
Ja.
Ne, so.
Ja,
also das ist ja auch, ne, sie wenigstens.
Fortschritt.
Ja, Fortschritt. Ne, so, genau.
Also muss, um das so rund zu machen, der Patient muss für sich einen Fortschritt sehen, messen können, erkennen,
ja, auf welcher Ebene. Du gehst nicht 20 Mal irgendwo hin,
ja,
ohne dass sich irgendwas ändert.
Ja.
Also warum?
Macht keinen Sinn.
Ne, so. Also ich würde mich auch nicht jede Woche eine Infusion abholen, ohne dass ich irgendwie merke, ich habe mehr Energie oder ich habe, keine Ahnung, ne, so mehr Vitamin D oder ne, so, ich muss ja irgendeinen Benefit davon haben. So, also von daher, das muss man schon rüberbringen.
Mhm.
Ne, so. Vor allen Dingen, wenn sie nachher weniger Leidensdruck haben und weniger Unterschied merken.
Mhm.
Also wenn die Kurve abflacht sozusagen. Ne, so, dann bist du mehr gefordert.
Ja.
So. Das könnte man auf jeden Fall machen.
Also jetzt immer noch für alle, die jetzt vielleicht so ein bisschen mit den Gedanken abgeschwiffen sind, wir sind immer noch in der Phase 1, rote Phase,
ja.
PVA 10.
Ja, genau.
Also, das Zwischenuntersuchung eigentlich so, wo du sagst,
ja, es ist reicht. Total wichtig, machen ganz wenige.
Ja.
Die machen eine Eingangsuntersuchung und da wird nur noch behandelt.
Ja.
Und dann wird immer gefragt, wie geht's? Tut's noch weh?
Mhm.
Kommst du nächste Woche nochmal wieder?
Mhm.
Weißt du so? Und dann retten die sich so von Woche zu Woche zu Woche.
Mhm.
Das ist viel anstrengender, als von Anfang an einen Behandlungsplan zu machen.
Mhm.
Ne, also so, vor diesem Care-Plan haben irgendwie ganz viele Leute Angst.
Mhm.
Ich weiß nicht.
Bringt mich der Care-Plan dann automatisch in die orangene Phase? Ja.
Ja. Also das sollte er.
Ja.
Also unser Care-Plan berücksichtigt die Anamnese.
Mhm.
Also, was hast du? Wie schlimm ist das?
Mhm.
Seit wann hast du das? Bist du akut oder chronisch?
Mhm.
Ne, so ist deine Vorgeschichte 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre.
Mhm.
Ne, so, das ist also Anamnese. Das andere ist Untersuchung.
Mhm.
Wie schlimm ist es?
Ja.
Wie viel Verschleiß ist da? Wie viel, ne, so.
Ja.
Und die beiden Sachen geben mir im Prinzip ja schon alleine über die Heilungsrate eine Zeitspanne vor.
Ja.
Ne, so. Weil der Bandscheibe ist nicht eine Sache von Wochen, sondern von Monaten.
Ja.
Das heißt, ich kann dir nicht sagen, nach 6 Wochen ist gut.
Ja.
Ne, ja. So.
Wäre nicht ehrlich.
Nee.
Und falsche Erwartungshaltung.
Weißt du, was ein Trick ist? Ist, den Patienten zu fragen, was er glaubt, wann es soweit, wann er fertig ist.
Guter Punkt,
Und viele Patienten sagen, ja, locker ein Jahr.
Mhm.
Das würden sich die Therapeuten niemals trauen. Die wenigsten würden niemals einen Jahresplan empfehlen.
Das stimmt, weil, und das ist mal, also korrigiere es, aber meine Begründung ist, dass der Therapeut sich nicht sicher ist, wenn dieser Mensch ein Jahr in die Behandlung kommt, dann trägt er ja quasi die Verantwortung dafür, dass der Patient ein Jahr lang kommt.
Mhm.
Und die Verantwortung können die meisten nicht tragen.
Ja. Aber trägt das Fitnessstudio die Verantwortung?
Nein.
Wenn du ein Jahr lang ins Fitnessstudio gehst, dass du viel mehr Muskeln hast oder gesünder bist?
Nein.
Nee.
Sie
nehmen dein Geld und stellen das Fitnessstudio zur Verfügung.
Genau, richtig. Das ist ja im Endeffekt ein ganz, ganz falsches Muster im Kopf, was da entsteht.
Ne, so, also so, du bietest ja immer nur Möglichkeiten.
Ja.
Also, ne, so, du bist ja keine Autowerkstatt.
Ja.
Du versprichst ja keine Leistung, sozusagen, du versprichst keinen Effekt.
Ja.
Sondern du kannst dir immer nur Mühe geben und die Statistik spricht für dich.
Ja.
Ne, so, also so, das ist das Einzige. Also so.
Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich glaube, dass das in 4 Wochen weg ist und das ist aber eine falsche Erwartungshaltung, dann Erwartungshaltung klarstellen.
Ja, genau.
Ja. Ja.
Also. Das würde ich dann immer sozusagen, die wirklich auf den Boden der Tatsachen zurückholen, sozusagen, ne, so. Und da hilft es eben, ich sag mal, wirklich auch irgendeine handfeste Untersuchungsmöglichkeiten zu haben.
Mhm.
Also hol dir, so ein Posture-Screen, sag mal, wo du den Leuten zeigen kannst, wie schief sie sind.
Ja.
Mach einen Spinalizer mit dem Spiegel oder keine Ahnung, oder fotografier sie im Spinalizer.
Mhm.
Dann hast du schon mal die Haltung.
Mhm.
Du kannst einen Scan nehmen und ihnen, dass sich Temperaturunterschiede, Verspannungen, sonst was zeigen. Mach ein HRV, zeig ihnen, wie gestresst sie sind. Mhm. Das beeindruckt sie.
Mhm.
2 Wagen, also zeig ihnen, wo ihre Defizite sind, sozusagen, wo, ne, so, weil jeder ist ja eigentlich immer daran interessiert, so gut wie möglich dazustehen. Keiner möchte gerne schlecht sein.
Ja.
Und ich glaube, wir brauchen manchmal, wie der Zahnarzt, die Oralkamera, Wir müssen den Leuten zeigen, wie scheiße das wirklich aussieht.
Es geht ja am Ende wirklich ums Bewusstsein am Ende, weil ich glaube, die meisten Patienten, die jetzt in eine Chiropraktikpraxis kommen, haben einfach den Gedanken, ich gehe da jetzt einmal hin, es knackt jetzt und dann geht's mir wieder gut. Mhm. Weil die Erwartungshaltung von dem ganzen System, wo wir aufgewachsen sind und was so normal scheint, so in uns eingebrannt ist, ich gehe auch nicht fünfmal zum Orthopäden, sondern ich gehe da einmal hin, hole mir meine Spritze, meine Therapie sozusagen ab und fertig. Ja. Aber ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, die Erwartungshaltung klarzustellen. Was machen wir überhaupt in der Chiropraktik? Um was geht's bei uns? Was ist unser Ziel? Und passen diese drei Punkte am Ende zu dir als Patient? Und hast du als Patient dann da überhaupt drauf Lust?
Ja.
Und ich glaube, viele kämpfen vor allem in dieser Anfangsphase genau dagegen an, dass Patienten mit einer komplett falschen Erwartungshaltung kommen. Ob das jetzt am Marketing liegt, ob das jetzt an der Energie liegt, ob das jetzt an der Weiterempfehlung liegt, alles mal dahingestellt. Und es kommen ganz viele Patienten, die dir dann sagen, ja, da gehst du viermal hin und dann ist gut.
Naja, das ist eben, also mit diesem Mythos muss man tatsächlich aufräumen.
Ja.
Gesundheit ist immer ein Prozess und nie ein Event.
Ja.
Also keiner ist über Nacht gesund geworden. Er ist vielleicht über Nacht beschwerdefrei geworden, aber deswegen ist immer die Frage, wie viel gesünder ist er?
Ja.
Ne, so. Also von daher, Gesundheit hat immer etwas mit einer Regelmäßigkeit zu tun. Ne, so. Und das ist, glaube ich, das, was man eigentlich von vornherein, finde ich, sagen muss. Hier wird ein schlechtes Muster verlernt und ein neues, gesünderes gelernt. Gehirn lernt gerne ein Leben lang. Du kannst immer was dazulernen, kannst immer was verändern, aber es lebt von Wiederholung. Das heißt also, es macht keinen Sinn, hier ein, zwei Mal im Jahr aufzuschlagen und dann,
Dann sind wir aus der roten Phase raus.
Genau.
Also. Dann orange Phase. PVA 25.
Ja, also irgendwas zwischen 10 und 30, zwischen 10 und 50. Also, ne, so.
Ja.
Das ist ja schon
okay,
also eine relativ große Phase.
Ist schon eine große Phase.
Ja. Ne, okay. Ich würde sagen, so zwischen 3 und 9 Monaten bleiben die dann. So. Und dann verschwinden sie irgendwann. Aber
ist für eine normale Praxis schon ultra lang.
Ja, das ist auch schon, also darauf kann man sich auch schon ausruhen. Dann hast du also tatsächlich schon einen Kundenstamm, der relativ lange bei dir bleibt.
Ja.
So. Und die hauen dann ja auch mal wieder für ein Jahr ab und dann kommen sie auch wieder.
Ja.
Also,
Sie merken, hey,
jetzt ist es wieder soweit. Aber die kommen eigentlich immer so rot-gelb. Aber die holen sich nie die Belohnung ab. Die kommen nie bei grün an.
Was ist dann, wie komme ich über die gelbe Phase hinaus? Was war du hast es vorhin am Anfang gesagt, ihr wart lang da drin.
Ja, also ich glaube, du musst tatsächlich dann mehr bieten. Du musst dir Gedanken über diese Zielgruppe machen. Weil die sind jetzt wieder arbeitsfähig, die sind eventuell auch schon wieder sportfähig.
Ja.
Sie sind eigentlich wieder in ihrem Alltag angekommen, sind jetzt ungefähr wieder da, wo sie vorher waren, bevor sie ihre Beschwerden hatten.
Ja.
So, warum sollen sie denn jetzt noch kommen?
Ja.
Warum sollen sie denn jetzt noch nervige Termine und Geld bei dir lassen? Und auch wenn es nett ist bei dir, aber es ist trotzdem irgendwie ein Termin zu viel.
Ja.
Also du musst ja irgendwas leisten, sozusagen. Und darum, also, finde ein Ziel, finde eine Motivation und biete irgendeinen Mehrwert, der bestenfalls über Justierung hinausgeht.
Ja. Also der Benefit quasi, den die Leute dann wieder mitnehmen können. Es geht immer um die Benefits.
Ja. Was ist der Nutzen für mich als Kunde?
Was habe ich davon, dass ich jetzt noch das Ganze weiter?
Ganz genau. Und wenn es der minimale Nutzen ist, einen Status zu halten, sag mal, auch das kann ja schon motivieren. Oder ich hatte mal Schmerzen, das will ich nie wieder erleben. Es gibt ja verschiedene Motive, warum Patienten kommen. Also finde raus, was das für denjenigen ist. Aber du musst es tatsächlich individuell machen. Du kriegst es nicht mit einer Pauschalgeschichte hin. Und das kriegt auch nicht immer nur die CA hin. Nach dem Motto, sag ihm, der soll einen neuen Termin machen.
Ja.
Das ist zu kurz gesprungen.
Ja.
Du musst es wirklich für jeden Einzelnen, du musst eine Beziehung aufbauen. Du musst ihm das Gefühl geben, das ist immer noch sinnvoll für dich, hierher zu kommen. Und du hast einen Benefit davon.
Ja.
So. Und das ist die Kunst, glaube ich. Weil das würde mit uns doch genauso sein.
Ja, ich mich da reinversetze, ich würde selbst ja nicht mehr hingehen. Ich würde, wenn ich den Benefit für mich in einer Sache nicht mehr erkennen würde, würde ich es nicht mehr machen.
Nee.
Weil das ist Lebenszeit. Das macht gar keinen Sinn.
Ja, nee. Ja, also, Und das muss uns klar sein sozusagen. Dass,
ich glaube, die meisten Chiros würden ihr System, was sie selbst gebaut haben, nicht durchlaufen.
Nee, würden sie auch nicht.
Weil es nicht zur Praxis passt, weil es nicht zum Chiro selbst passt, weil es nicht für sich entwickelt wurde, sondern es ist irgendwie Copy-Paste übernommen worden. Das passt jetzt für mich und deswegen mache ich das jetzt. Aber es fehlt diese Identität, es fehlt dieser Glaube auch daran, das macht Sinn, sondern ich habe es mir irgendwo reingeholt und deswegen mache ich das jetzt so. Und ich bin da ein großer Verfechter davon, dass man sich selber auf den Hosenboden setzen muss, muss selber drüber nachdenken, was ist der perfekte Weg mit den Möglichkeiten, die ich persönlich für mich habe, in der Region, wo ich bin, und was ist das Ziel, was ich dann da damit als Outcome haben will? Und darauf auch
ja, muss ich bauen. Das muss ja auch authentisch sein, sonst hast du ja keinen Bock, das zu machen.
Null.
Ne? Also ja. So, es reicht nicht, irgendwie jetzt ins Internet zu gehen und 3 Fitnessstudios rauszusuchen.
Ja, okay, genau.
Also, ne, das ist genau. Ne, so. Sondern wenn, dann musst du bestenfalls dein eigenes empfehlen oder da, wo du hingehst und sprichst mal mit dem Chef, können wir hier irgendwie ein Benefit gegenseitig
aufbauen,
was auch immer. Und dann machst du einmal im Monat einen Scan im Fitnessstudio, bietest das an oder ne, so, dass man gegenseitigen Mehrwert schafft sozusagen. Ja. Also ne, so solche Sachen. Das ist, glaube ich, dann eher damit gemeint. Also bin ich hundertprozentig bei dir. Ja. Es muss was Authentisches sein, was du auch wirklich lebst anschließend. Ja.
Was zu der Identität passt, die diese Praxis am Ende auch ausstrahlt. Also ich finde auch eine Praxis hat eine Ausstrahlung, die hat eine Wirkung. Wenn ich in eine Praxis reingebe und die ist tot, energetisch tot, weil sie nicht zu den Menschen passt, die da drin arbeiten, oder andersrum, die Menschen passen überhaupt nicht zusammen mit dem, was da eigentlich erzählt wird, dann ist das eine Dissonanz für denjenigen, der da auch reingeht. Ja. Da kommt nichts rüber. Passiert nichts.
Nee.
Und ich finde, das ist echt ein Thema, ist schon häufig.
Ja, also von daher, ich glaube, das macht Sinn, sich damit zu beschäftigen, wenn man das ändern will.
Ja.
Weil ansonsten wirst du immer genauso viele reinholen müssen, wie dich verlassen, sozusagen.
Ja, genau. So. Wie schaffe ich es jetzt in der grünen Phase?
Ja, da ist es dann ja noch schwieriger, sozusagen. Ne?
Ja.
So, also da, ich glaube, das kann man eins zu eins dann übertragen.
Ja.
Was Spaß macht, sozusagen, sind kleine Events, das kann manchmal was Lustiges sein, also
Exklusivität, Status,
ne, so du kannst genau, du kannst ihnen entweder sowas geben wie eine Green Card, sie dürfen mal zu spät kommen oder sie dürfen mal als Notfall kriegen sie am selben Tag einen Termin oder also schaff ihnen irgendwelche Benefits, die sie nur als Stammkunde kriegen, sozusagen oder
also, und ich finde, das ist so banal, aber man schaut nicht über den Tellerrand hinaus und deswegen finde ich es gut, weil du hast vorhin gesagt, du warst auf einem Seminar, wo jemand komplett branchenfremd ist, war der über den Tellerrand hinausgeguckt hat. Und das finde ich auch immer so spannend, weil wir konsumieren ja alle.
Ja.
Jeder von uns ist ja auch Konsument. Und jeder von uns hat ja was er immer wieder regelmäßig macht. Ob das jetzt immer wieder ins gleiche Restaurant gehen ist, ob das jetzt immer wieder beim gleichen Lieferanten bestellen ist, ob das jetzt immer die gleichen Produkte kaufen ist.
Ja.
Und wenn ich jetzt allein an das Restaurantbeispiel denke, und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel. Wenn ich in mein Restaurant hier gehe, gibt's hier 3 Restaurants, ich sitze immer am gleichen Tisch, die Leute kennen mich, die wissen, was ich zu trinken will, die wissen, was ich essen will, und der Service wird angepasst. Es ist nicht mehr, ich bin nicht einer von vielen, sondern ich bin jemand. Und das ist ja auch das, was die Leute dann wollen. Genauso auch in einer Praxis.
Ja, genau. Also gib ihnen das Gefühl, ne, so sie mit Namen anzusprechen, sie zu kennen sozusagen. Ne, so. Und wenn jemand seit 2-3 Jahren in deine Praxis kommt, dann kennst du
ist
auch
der automatisch
die Geschichte, dann weißt du, was der im Job macht, was für einen Sport der macht. Ne, so. Also so, das ist, finde ich, und dann hast du ja auch eine Bindung aufgebaut und eine Beziehung.
Ja.
Und dann ist es auch leicht,
sozusagen.
Ne? So, dann ist es eher die Frage nachher, warum ist deine Familie nicht da? Also, ne, so, weil daran kannst du ja auch Zustimmung erkennen. Hat er Leute empfohlen?
Ja.
Hat er seine Familie mitgebracht?
Ja.
Wie viele Empfehlungen jemand ausspricht, ist immer ein Feedback sozusagen für dich, wie zufrieden ist er bei dir?
Ja.
Und ich glaube, es gab so 10 Stufen der Zufriedenheit. Sag mal, empfehlen tut man, glaube ich, erst ab Stufe 7. Ne, so. Also vorher erzählst du das auch nicht weiter, sondern...
Weil du nicht dahinter stehst, weil du keine Identifikation... Genau. Weil es ist ein
Identifikationsthema. Du hast ja sonst einen Verlust.
Genau.
Wenn du etwas Schlechtes weiterempfiehlst, fällt das ja auf dich zurück.
Korrekt.
So. Das heißt, du erzählst einen Kinofilm nur, wenn der wirklich mega war.
Ja.
Ne, so.
Weil du dich ja quasi,
wenn das, genau.
Weil du dich ja quasi selber dadurch im Status erhöhst,
ja, genau.
Dass du jetzt jemanden was erzählen kannst und ja.
Ja, ja. Also musst du dahin kommen mit deiner Praxis sozusagen.
Ja.
Wenn jemand dich nicht weiterempfiehlt, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Frag nach.
Ja. Gut, du sagst, frag nach?
Ja, ich sage, du, die meisten unserer Patienten empfehlen ihre Familie oder Freunde. Warum du denn nicht? Fehlt dir noch irgendwas?
Gut, kannst
du offen fragen.
Ja.
Also.
Findest du gut?
Was soll er sagen?
Ich finde also das,
ich finde dein Laden scheiße oder stinkt hier?
Ja,
keine Ahnung. Ist mir doch egal.
Und noch besser, aber dann ist Feedback.
Mhm.
Und dann ist es eine Sache, die man ändern kann, ja. Wo man drauf eingehen kann.
Und vor allem, er weiß, dass du es gerne hättest, dass er dich empfiehlt.
Ja.
Also so, ne?
Ja.
Ich mach was ganz Abgefahrenes und sprich drüber.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt und vor allem, für mich geht der Punkt auch in die negative Richtung.
Mhm.
Eine schlechte Bewertung, ist für mich der beste Indikator dafür, um nachzufragen, was ist schiefgegangen.
Ja.
Und wenn bei uns jemand in der Praxis eine Bewertung abgibt, die unter 4 Sterne ist, also 3 Sterne, dann wird er sofort angerufen.
Mhm.
Und dann fragen wir aktiv nach, hey, was ist schiefgegangen?
Ja.
Was ist schiefgegangen? Was ist in deiner Erfahrung schiefgegangen? Warum warst du nicht ganz zufrieden? Nimm uns mit rein, wir wollen es verändern.
Mhm.
Und bis jetzt, jeder Patient, der eine schlechte Erfahrung bei uns gemacht hat, wurde am Ende aufgrund dieses Nachfassens und aufgrund dieses Telefonats einer unserer besten Patienten.
Mhm.
Weil die Resonanz von den Leuten, ach, das wird gehört?
Ja.
Wow, da habe ich jetzt nicht damit gerechnet.
Mhm.
Und es sind, wie du es vorhin angesprochen hast, es sind so Kleinigkeiten.
Mhm.
Es sind so klitzekleine Kleinigkeiten wie, hey, ich hätte mir gewünscht, mehr Wertschätzung.
Mhm.
Schau mal, ich habe jetzt so und so viele Leute weiterempfohlen. Irgendwie habe ich noch nie was bekommen.
Mhm.
Irgendwie werde ich nicht gesehen.
Ja, ja.
Ich war an meinem Geburtstag da. Also deswegen geben die Leute keine schlechte Bewertung. Aber sind Sachen, die stauen sich ja auf bei den Leuten, wo die Unzufriedenheit beziehungsweise die Punkte, die dann nicht passen, immer größer werden.
Ja.
Und dann schreibe ich irgendwann eine schlechte Bewertung und komme nicht mehr.
Ja.
Das ist so wie das Wasser, was sich einschickt und irgendwann überläuft das Glas.
Ja, also so. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man, und das sind Kleinigkeiten sozusagen, ne? So, aber man kann sie halt bemerken.
Ja.
So, wenn du daran auch achtest, das sind so diese kleinen Schräubchen im System, wo du dich immer weiter verbessern kannst, sozusagen. Auf Kleinigkeiten achten, auf Regelmäßigkeiten sozusagen.
Ja.
Und das ist so, hat mir gerade eine von meinen CAs auch nochmal die Leviten gelesen.
Erzähl.
So, fand ich, weil die kommt aus einem Betrieb, da hatten die täglich 300 bis 400 Termine. Ne? Also die hatten einen riesen Friseurladen gemanagt, das Terminmanagement gemacht.
Ah, okay.
Ne? So. Und das funktioniert nur, wenn das wirklich alles perfekt funktioniert sozusagen. Diese Maschine muss geölt werden, sonst ist das gruselig.
Ja.
Ne? So. Du willst nicht 400 Termine hinterher telefonieren.
Übel.
Ne, so, also von daher, ne, so, die weiß, was gutes Zeitmanagement, was gute Organisation bedeutet sozusagen.
Ja.
Und die hat mir jetzt neulich gerade mal einen lieben, netten Brief geschrieben als Feedback sozusagen, wo bei uns noch Sachen sind, an denen wir drehen können sozusagen.
Ja, cool.
Ne, so, weil wir auch gerade jetzt wieder so ein bisschen unsere Prozesse angeguckt haben, also geguckt haben, wo können wir noch was verbessern.
Ja.
So, und das fand ich mega. Also ne, so Feedback von den eigenen Angestellten sich zu holen, weil die sehen das ja auch jeden Tag.
Ja.
Die kriegen das Feedback jeden Tag von den Patienten auch. Also hol dir die Meinung aus der eigenen Praxis sozusagen, sowohl von den Angestellten als auch von den Patienten.
Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht betriebsblind zu werden.
Ja.
Oft ist der Blick von außen so, da fallen manchen die Tomaten von den Augen, weil man selbst manche Sachen einfach nicht mehr erkennt, weil man Sachen manche einfach nicht sieht. Deswegen finde ich das auch ein unglaublich wichtigen Punkt, nicht diese, das machen wir schon immer so, deswegen machen wir es.
Mhm.
Wenn diese Begründung eigentlich kommt, ist irgendwo, da entstehen blinde Flecken von selbst.
Mhm. Ansonsten kann man, also wie gesagt, Events machen, also so Tag des Rückens, Kids Day haben wir gemacht, immer einmal im Jahr, ne? So ist jetzt durch Corona irgendwie ein paar Mal nicht stattgefunden, wollen wir jetzt nächstes Jahr wieder machen, wo wir alle Kinder vermessen, so um überhaupt mal den Fokus darauf zu kriegen, dass auch Kinder durchaus untersucht werden sollten und so. Unsere Quote ist fast 25% der Kinder haben Befund.
Ach krass.
Jedes vierte Kind, da findest du was. Also ne, das ist schon so. Also von daher, das macht auf jeden Fall Sinn, danach zu gucken.
Ja.
So solche Sachen. Und das ist auch das ist Kundenbindung.
Ja.
Sie immer weiter mit Informationen zu versorgen.
Ja.
Ne, so was. Ich spiele die Heidi Havig Videos in deinem Wartezimmer ab.
Ja.
Table Talk. Mhm. Könnte man eine eigene Sendung drüber machen.
Da machen wir einen eigenen Podcast
dazu. Ne, so. Also so, es gibt so viele Möglichkeiten, Kleinigkeiten in der Praxis zu verändern, die immer noch mal hier 2%, 3%, 5% bringen. Und das summiert sich nachher.
Ja.
Ne, so. Also versuch, einfach professionell zu sein oder zu werden und auch diesen Kleinigkeiten Gewicht beizumessen. Sozusagen. Ja. Weil es ist nicht eine Maßnahme, die 30% bringt.
Ja.
Also
ja, also ich finde, bis zu einem gewissen Level habe ich gewisse Grundbausteine. Mhm. Wenn ich die jetzt verändere, dann gibt es einen extrem hohen Boost. Wenn ich mir das erste Mal zum Beispiel die Zahlen anschaue, wenn ich jetzt auf ein Praxisprogramm wechsle, was spezielle Spezifikationen dann einfach abbildet, Online-Booking etc., wenn ich das erste Mal das Thema Marketing richtig angehe und wenn ich das erste Mal das Thema Aufklärung richtig angehe, dass ich meine Patienten mit Informationen versorge, wenn ich das erste Mal einen Behandlungsplan, glaube ich, installiere, sind das große Themen, das sind ja Meilensteine sozusagen. Ja, ja. Aber wenn diese Punkte eigentlich stehen, bin ich komplett bei dir, dann sind es wirklich diese kleinen Veränderungen, 1-2% zu drehen und dann habe ich halt einen kleineren Output, außer ich verändere am Ende wieder das komplette System und gehe vielleicht vom Einzelkämpfer jetzt auf eine größere Praxis, dass ich sage, ich erhöhe die Power sozusagen dahinter, dann sind klar wieder Quantensprünge in der Praxis möglich, aber ist halt auch ein ganz, ganz, ganz anderer Aufwand.
Ist auch so, würde ich auch sagen.
Cool. Aber ich glaube, zusammenfassend lässt sich echt nochmal sagen, wenn jemand wirklich wachsen will und nachhaltig wachsen will, muss das Thema Patientenbindung, das ganze Thema Customer Lifetime Value, PVA, irgendwo im Fokus stehen. Ich beschreibe das eigentlich immer wie ein Eimer. Mhm. Wenn du ganz viel Marketing machst und du hast einen Eimer, wo 10.000 Löcher drin sind, dann schüttest du oben in Form von Marketing ganz viel Wasser rein und wunderst dich am Ende, wieso in dem Eimer nichts drin bleibt.
Ja, ja.
Und das ist halt eigentlich ein ganz gutes Beispiel.
Also, von daher, also bin ich auch, wenn deine Ersttermine ausgebucht sind für die nächsten 1-2 Wochen, dann ist Marketing nicht die richtige Maßnahme.
Ja.
Ne, so, wenn du ständig Lücken hast und du hättest immer noch Platz für neue Patienten, dann macht Marketing Sinn.
Ja.
Weil dann kannst du mehr Leute reinholen.
Dann hast du ein Traffic-Problem einfach. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche in der Woche 10 Neupatienten und von denen 10 Neupatienten-Slots sind irgendwie 3 ausgefüllt oder ich brauche 15 Neupatienten und ich kriege nur 8 rein, dann habe ich ja ein Wachstums- und Entwicklungspotenzial von 8 weiteren, also doppelt so viel.
Ja.
Und dann habe ich ein Traffic, ein Sichtbarkeits-, ein Branding-Problem, was auch immer.
Genau.
Aber wenn ich am Ende jede Woche gleich ausgelastet bin und habe immer wieder die gleichen Patienten, dann habe ich auf jeden Fall einen Weg gefunden, wie ich sichtbar bin, wie ich an Menschen komme.
Ja.
Und dann heißt's, die Fehler irgendwo zu finden, auszumerzen und auf wie ein Detektiv mit der Lupe zu schauen, wo ist das Leck.
Ja, ja.
Good point. Cool.
Ja, ich glaube, damit kann man schon eine ganze Menge in der eigenen Praxis experimentieren.
Ich glaube auch so. Deswegen,
Leute. Würde mich mal interessieren, also wenn wir Feedback kriegen.
Ja,
sozusagen.
Umfrage.
Ja, ob die Leute, was sie verändert haben und was das gebracht hat.
Das ist ein guter Punkt. Das schreibt ihr entweder über Instagram. Schreibt über Instagram an Chiropraktik Campus. Also erstens mal bitte folgen, für alle, die es noch nicht tun. Schreibt da mal eine Nachricht hin. Das würde mich auch interessieren, was da so dabei rumkommt. Und ihr könnt es auch gern einfach unter dem Podcast kommentieren. Ich finde, das ist auch ein cooles Community-Ding. Wir müssen uns da, glaube ich, einfach auch mal ein bisschen offener zeigen.
Ja,
nicht alles schämen,
weil jeder macht irgendwelche Fehler. Genau.
Und also, wenn man mal das Ego zurücklässt und stellt sich auch mal hin und gesteht sich mal den einen oder anderen Fehler ein, dann kann man da auch jemand anderen ordentlich motivieren, um da mal eine Lanze zu brechen.
Ja, genau.
Deswegen kommentiert mal gerne unter dem Podcast, was vielleicht so eure größten Learnings waren, was ihr verändert habt, was dann einen Meilenstein für euch ausgelöst hat, würde ich mich auch echt interessieren. Oder auch, was ihr jetzt aus dem Podcast mitgenommen habt und gesagt, ey, das habe ich verändert, hat super funktioniert.
Ja.
Cool. Dann, danke für die gute Folge, guter Input. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.